HR Info. Das Interview.
Mit Heidi-Rath Wielertz. Würden Sie manchmal gerne Mäuschen spielen? Still und am besten unbemerkt irgendwo sitzen, mitbekommen, was wirklich passiert hinter verschlossenen Türen. Diese Gelegenheit hatte der Journalist und Buchautor Markus Feldenkirchen in einem ganz besonders spannenden Fall, dem Fall Martin Schulz. Spiegelautor Feldenkirchen hat den Ex-SPD-Kanzlerkandidaten über Monate begleitet bei seinem erfolglosen Kampf ums Kanzleramt und hat daraus ein Buch gemacht. Er hat hautnah mitbekommen, wie Martin Schulz nach einem kometenhaften Aufstieg zum Heilsbringer der SPD jäh abstürzte, zum Schluss von Parteifreunden vom Hof gejagt. Ich spreche mit Markus Feldenkirchen über einen getroffenen Mann, einen gnadenlosen Politikbetrieb und die Rolle der Journalisten darin. Jetzt in HR Info das Interview. Herr Feldenkirchen, so eine Kanzlerkandidatur, die kann man ja ziemlich als Ausnahmesituation bezeichnen. Wie haben Sie es eigentlich geschafft, dass Schulz Sie in so einer kritischen Phase in seinen innersten Kreis gelassen hat?
Ich habe offen und transparent mit ihm darüber geredet, weil ich das spannend finde. Ich habe den Wunsch früh, als er Kanzlerkandidat wurde, an ihn herangetragen. Und dann habe ich ein paar Wochen nichts gehört. Und dann sagte er plötzlich, okay, wir machen das. Und zu einem Zeitpunkt, wo ich schon dachte, das macht er niemals. Aber ich war dann überrascht und habe mich auch gefreut.
Die Berater waren ja an sich dagegen. Was glauben Sie, warum hat er zugesagt? Beziehungsweise frage ich mich, welche Agenda hatte er vielleicht? Was hat er sich möglicherweise versprochen von dieser Begleitung? Hat er Ihnen was gesagt dazu?
Ja, die Berater waren strikt dagegen. Er hat sich gegen die durchgesetzt und das auch so konsequent durchgehalten wie nicht alles während seiner Kampagne. Und zu seinen Motiven kann ich nur spekulieren. Sicherlich fand er den Gedanken reizvoll, dass sein möglicher Weg ins Kanzleramt aus nächster Nähe beschrieben wird. Und dann hat er mir aber sehr oft erzählt, dass er das schon für sich auch als Projekt sehen würde, als Versuch, Menschen mit diesem Blick hinter die Kulissen, ihnen damit zu zeigen, dass Politiker eben auch nur ganz normale Menschen sind mit Stärken und Schwächen und dass so dem Eindruck entgegenwirken, dass da oben ist doch eh nur eine abgehobene Kaste, umgeben von PR-Beratern und Coaches und das ist doch alles nicht echt.
Jetzt bin ich so ketzerisch und sage, das hat er vielleicht nur vorgeschoben. Er wollte einfach ein ganz bestimmtes Bild transportieren und wollte Sie möglicherweise dazu benutzen. Haben Sie sich das mal überlegt?
Es ist mir ehrlich gesagt völlig egal, was seine Motive waren. Ich habe vor allem die Gelegenheit für mich gesehen und ich weiß, dass ich mich für nichts benutzen lasse.
Jetzt hatten Sie auch eine Geschichte vereinbart, die, glaube ich, dann für Sie gut und von ihm mutig war. Sie haben, glaube ich, vereinbart, dass er nicht mehr draufschauen darf, was Sie veröffentlichen, richtig? Sie hatten sozusagen ganz
Absolut.
Freie Hand.
Ehrlich gesagt ist für mich authentischer Politikjournalismus überhaupt nicht anders möglich. Diese Praxis, wie es sie ansonsten gibt, dass man wirklich für jeden Mist Zitate zur Autorisierung vorlegt, halte ich für höchst problematisch. Das ist die gängige Praxis im politischen Berlin. Jeder stellvertretende Fraktionsvorsitzende sagt gegenüber Printjournalisten kein Wort, ohne dass sein Pressesprecher später darüber guckt. Und so kann man keine authentischen Texte schreiben und so kann man erst recht keine Porträts schreiben. Deshalb ist das mir ein starkes Anliegen, wenn ich Porträtprojekte mache, dann vertraut derjenige mir etwa oder ich mache es gar nicht. Und Schulz hat sich komplett darauf eingelassen. Er hat gesagt, ich finde das spannend. Natürlich ist da insoweit Vertrauen von seiner Seite da, dass er weiß, ich verdrehe da nichts, ich gehe nicht hämisch oder zynisch mit dem Material um. Und ja, das hat funktioniert.
Wenn Sie mal zurückschauen, Sie haben ja einiges miterlebt. Sie waren bei Strategiebesprechungen mit dabei. Sie waren dabei, wenn nach irgendwelchen Reden und sonstigen Medienauftritten Manöverkritik geübt wurde. Sie waren da mit dabei, als Spots gedreht wurden und so weiter. Also Sie haben schon eine ganze Menge auch hinter den Kulissen gesehen. Aber was war denn das, was Sie da wirklich beeindruckt hat? Mal, es kann auch was Negatives sein, wo Sie einfach dachten, okay, also das kriegt man wirklich sonst nicht zu sehen und zu hören.
Es ist mir sehr vieles aufgefallen. Zum einen zu sehen, dass in seinem Kampagnenteam eigentlich mehr als die Hälfte der Zeit nur über die mediale Wirkung dessen, was die Kampagne gemacht hat, gesprochen hat. Also da wurden unzählige Artikel, Fernseh-, Radiobeiträge diskutiert und meistens in beklagender Art und Weise, ja, wieder haben die wieder alles falsch verstanden, ist eine Unverschämtheit, wie wir hier dargestellt werden. Also, dass sich in der Spitzenpolitik so viel mit uns, den Journalisten und unserer Arbeit beschäftigt wird, dass hat mich in diesem Ausmaß überrascht und ehrlich gesagt habe ich es für Zeitverschwendung gehalten. Insgesamt muss ich sagen, war ich überrascht von dem Maß an Unprofessionalität, was dort im Willy-Brandt-Haus herrschte. Ich denke, wenn eine der beiden großen Parteien alle 4 Jahre die Chance hat, den Bundeskanzler zu stellen, die größte Disziplin quasi, die es für Parteien gibt, dann hatte ich erwartet, dass da alle Strukturen dem Ziel angepasst werden, nur die besten Leute zusammengerufen werden. Und das war schlicht und einfach nicht der Fall.
Sie haben ja auch miterlebt, wie Schulz sich in der Kampagne entwickelt hat, teilweise auch sehr zum Negativen entwickelt hat. So kam es bei mir an. Die ganze Kampagne gilt als eine Ansammlung von Pleiten, Pech und Pannen. Gab es denn mal einen Moment, wo Sie wirklich gesagt haben, also jetzt ist, dass ich das einfach miterleben muss, das tut ja fast schon weh hier?
Ja, wenn dann so eine Phase war, Schulz und die SPD hatten sich jetzt eine Woche lang besonders bemüht, alles richtig zu machen und hofften inständig darauf, dass es in diesen verfluchten Umfragen endlich mal eine kleine Trendwende gibt. Sagen wir mal +1 oder 2%. Und alle fieberten danach, weil Umfragen wirklich, alle starren auf die Umfragen als wichtigsten Gradmesser für das eigene Tun. Mhm. Und dann kommt so ein Donnerstag oder Freitag wieder mit den großen Umfragen vom ARD-Deutschland-Trend oder sowas. Und dann sind es statt der erhofften +2 wieder -2%. Und das habe ich halt dann authentisch mitbekommen, wie in solchen Momenten wirklich der Glaube an das, was man da tut, in der Kampagne völlig verloren ging. Und so eine Stimmung, es hat doch alles keinen Sinn.
Ich würde ganz gerne mal eine dieser Stellen zu Gehör bringen. Die wird mein Kollege Jörg Blöcher jetzt lesen.
Wir sind im freien Fall, sagt Schulz. Er spricht leise, lethargisch, als habe alles keinen Sinn mehr. Vielleicht bin ich auch der falsche Kandidat. Die Leute sind nett zu mir, aber sie sind es aus Mitleid. Das spüre ich schon seit einiger Zeit. Nie zuvor in dieser Kampagne hat er so niedergeschlagen, so antriebslos gewirkt. Wie soll man das bitteschön in 80 Tagen drehen, wenn ich nur wüsste, was ich falsch gemacht habe? Er sei ziemlich am Ende, gesteht Schulz. Ich kann mich nicht aufreiben, wenn mir ein Motiv fehlt. Auf Nachfrage, welches Motiv er genau meine, sagt er, ich habe ja nicht den Hauch einer Chance.
Also ich finde, hier hört er sich wirklich extrem niedergeschlagen an und das ist kein Einzelfall. Ich habe mal nachgeguckt. Also ich habe jetzt allein in dem Buch 15 Stellen gefunden, wo er sich fragt, was er falsch gemacht hat oder wo er es behauptet, er hat alles falsch gemacht. Sie haben ihn jetzt sehr lange erlebt. Ja. Also ehrlich gesagt, hatte der in diesen Situationen wirklich gar keine Idee, was er falsch gemacht hat, beziehungsweise was geht und was eben nicht geht?
Natürlich hatte er auch eine Ahnung, was schiefläuft. Und heute weiß er sicherlich noch mehr, aber während des ganzen Prozesses, wenn er da immer gewusst hätte, was die SPD, was er persönlich falsch macht, beziehungsweise was man besser hätte machen sollen, klar, dann hätte er es vermutlich geändert. Aber so eine gewisse Ratlosigkeit war da.
Hat er sich dann, frage ich mich, auch rumschubsen lassen? Also beispielsweise hatten Sie auch eine Stelle ganz interessant beschrieben. Da soll er noch mal ein Wort nacheinsprechen sozusagen. Da hat er sich, er sagt manche Menschen und er sollte manche dann Menschen. Manche Menschen sagen. Und da haben die sich ziemlich behangen und er hat sich gewehrt, aber hat es doch wieder gemacht. Und dann ging das über eine Stunde hin und her, wie Sie es beschreiben. Und am Ende waren alle unzufrieden und genervt. Da habe ich mich gefragt, mein Gott, warum setzt er sich da nicht einfach durch und sagt, ich sag manche Menschen, lass es jetzt so, Punkt.
Das war eine der skurrilsten Erlebnisse, die ich hatte bei dieser Begleitung, die Sie da gerade angesprochen haben. Es ist wirklich wie Slapstick, liest sich das auch, aber es war genauso. Ich musste die ganze Zeit schmunzeln bei diesem Termin. Er sah es eigentlich überhaupt nicht ein, dass er wegen dieses rheinisch ausgesprochenen Wortes in einem Fernsehspot da nochmal extra in so ein Berliner Tonstudio will. Aber es war typisch eigentlich für die ganze Kampagne. Er hatte ein Gefühl dafür, dass er sich abschleifen lässt. Und nichts anderes ist es, wenn er seinen rheinischen Dialekt verbergen muss, weil Berater ihm sagen, das kommt nicht gut. Das ist Abschleifen und das Werk von Imageberatern, PR-Beratern in Reinform. Das, woran die Politik aus meiner Sicht auch stark krankt. Und er hat es gespürt, er hat sich dann auch innerlich dagegen gewehrt oder zumindest ausgedrückt, dass er das nicht richtig findet, aber er hat nicht seine Autorität benutzt, um zu sagen, wisst ihr was, ihr könnt mich mal, wir lassen das genau so, weil ich finde es gut und ich will es so. Also insofern, hier sieht man zum einen das in diesem Fall zumindest verhängnisvolle Werk von Beratern und gleichzeitig die Schwäche des ehemaligen Kandidaten, der sich, obwohl er oft das richtige Bauchgefühl hatte, nicht durchgesetzt hat.
Nicht durchgesetzt hat er sich ja stellenweise auch bei seinen sogenannten politischen Freunden. Also ich sage jetzt nur zwei Stichworte. Sigmar Gabriel, der ist ihm ja während der Kampagne ein paar Mal echt in die Parade gefahren. Schulz hat sich eigentlich nicht wirklich gewehrt. Er hat sich zwar geärgert, aber nicht gewehrt. Die Geschichte bei der NRW-Wahl. Er wurde gebeten, dass er sich raushält und er hat es gemacht und alle haben hinterher gesagt, das war komplett falsch. Auch jetzt im Nachgang dann, als die Kampagne vorbei war, wie er jetzt mehr oder weniger abserviert wurde, da sprechen manche von einer Intrige. Mhm. Man fragt sich, ist das wirklich eine Intrige oder hat er sich einfach von allen seinen, in Anführungszeichen, Freunden und von der Partei am Ende rumschubsen lassen?
Er hat sich von vielen rumschubsen lassen und ehrlich gesagt ist das eine ähnliche Analyse. Es ist aber auch kein Einzelfall. Also, dass Parteifreunde oft das Schlimmste sind für einen Politiker, das konnte ich an diesem Jahr mit Martin Schulz wirklich mehrfach beobachten. Also jeder politische Gegner von den anderen Parteien ist eine weniger große Belastung oder Bedrohung für ihn gewesen als gewisse Herren aus der Sozialdemokratie. Ja, also ich meine, Sigmar Gabriel, es war paradox. Eigentlich hätte er auch ein Interesse an einem erfolgreichen Abschneiden der SPD bei der Bundestagswahl haben müssen. Und trotzdem stand ihm da offenbar sein Ego, sein Geltungsdrang, sein Mangel an Disziplin im Wege, sodass er sich immer wieder gerade auch als Europapolitiker während des Wahlkampfes in den Vordergrund drängte und damit das Scheinwerferlicht von dem nahm, auf dem es in Kampagnenzeiten gerichtet sein muss, nämlich dem Spitzenkandidaten. Und was die Parteiführung, also nach diesem Schwenk doch in die Große Koalition zu gehen, bei allen Fehlern, die Schulz selbst gemacht hat, mit ihm gemacht hat, das war jetzt auch nicht die ganz feine Art. Es waren alle Beschlüsse wurden kollektiv getroffen, sowohl doch auf Angela Merkel und die Große Koalition zuzugehen, als auch Schulz aus meiner Sicht abenteuerlicher Entschluss, den Parteivorsitz aufzugeben und Außenminister zu werden in seinen letzten Tagen vor dem Rücktritt. Da hat er sich von 12 anderen aus der Parteiführung absichern lassen, dass das okay ist, dass sie das mittragen. Am Ende haben sie es dann doch nicht mitgetragen.
Ich würde ganz gerne noch mal auf eine andere Geschichte kommen, die möglicherweise für seinen Misserfolg mitverantwortlich sein könnte. Wir haben jetzt einige Sachen schon besprochen. Und die Sache, die ich jetzt meine, die geht Ihnen sozusagen selber an, eine Eigenheit, die er hat oder die er zumindest nach außen stellt. Die kommt jetzt in folgender Textstelle, glaube ich, ganz gut raus. Da ist Schulz auf Pressereise mit Journalisten, Sie waren auch dabei, auch abends beim Hintergrundgespräch. Und beides, sowohl das Hintergrundgespräch als auch die Pressereise, hat er im Vorfeld als schrecklich bezeichnet, wollte da im Grunde genommen das Ganze gar nicht machen. Und Sie schreiben Folgendes.
Er habe im Vorfeld oft mit seinen Sprechern über diese Reise und auch über diesen Abend diskutiert, bekennt Schulz. Der Sprecher neben ihm nickt, er ahnt, was jetzt kommt, aber er kann es nicht verhindern. Ob man diese doofe Sommerreise wirklich machen müsse, habe er von seinem Team wissen wollen, bekennt Schulz. Müsse man, sei die Antwort gewesen. Gut, aber wenn, dann habe er keine Lust, sich zu verstellen. Wenn, dann mache er das zu seinen Bedingungen. Ich habe denen gesagt, dann erzähle ich den Journalisten, was ich will. Ich kann mich nicht verstellen.
Dieses sich nicht verstellen oder nicht verbiegen wollen, das kommt sehr, sehr häufig vor. Mhm. Was ist das dann eigentlich bei Schulz, frage ich mich. Ist das echt oder ist das eine Inszenierung, dass jemand da sagen möchte, ich bin ganz anders als andere Politiker? Also wie echt ist das tatsächlich?
Auf einer Echtheitsskala würde ich sagen 98%.
Wobei 100 total echt wäre.
Ja, genau. Irgendwann merkt man natürlich auch, dass ein tatsächlich echter Impuls, nämlich das ein oder andere zu wiederfinden, beziehungsweise klassische Regeln der Politikinszenierung zu hinterfragen und auch abzulehnen, dass das beim einen oder anderen gut ankommt und dann verstärkt man es vielleicht nochmal. Aber ich glaube, der Grundimpuls von ihm, was das angeht, auch was aus dieser Szene entspricht, der ist erstmal echt. Und wie sehr man das dann selbst verstärkt, das ist vielleicht das, was dann verfälschend mit hineinspielt. Ich muss allerdings sagen, ich habe nicht nur über den Menschen Martin Schulz sehr viel gelernt, sondern tatsächlich auch über das, was jenseits von Schulz und der SPD problematisch ist, auch für andere Parteien. Zum Beispiel dieses absolute Glattschleifen lassen von Kandidaten oder aber diese wirklich krankhafte Fixiertheit auf Umfragen.
Sie hören HR Info, das Interview, diesmal mit dem Journalisten und Buchautoren Markus Feldenkirchen. Er hat den gescheiterten Kanzlerkandidaten Martin Schulz bei seiner Kampagne monatelang begleitet und hat gerade ein Buch über diese Zeit veröffentlicht. Und jetzt ist es auch bei uns Zeit, und zwar für die HR Info Interviewbox. Da tun wir immer was rein, was sozusagen für unsere Interviewgäste persönlich irgendwie relevant sein könnte. Ich habe sie hier stehen. Sie können sie leider jetzt nicht selber aufmachen, weil sie zugeschaltet sind aus Berlin. Deswegen machen wir das Ganze sozusagen virtuell. Ich habe da nämlich was für Sie reingetan, was Ihren Beruf als Journalist betrifft, weil ich den Eindruck habe, der ist Ihnen tatsächlich besonders wichtig. Und da würde ich ganz gerne jetzt mit Ihnen mal den Test machen, und zwar den Motivations- und Prinzipiencheck für Markus Feldenkirchen. Und der geht so: Ich lese einige Sätze vor und Sie würden sie für mich ganz kurz ergänzen. Ich bin Journalist geworden, weil
ich wahnsinnig neugierig war und zumindest mit 16 es toll fand, das, was man macht, auch gedruckt in der Zeitung zu sehen.
Ich habe als Journalist gute Arbeit geleistet, wenn
ich die Wahrheit vermittelt habe und dabei gleichzeitig die Leute, über die ich berichte, nicht niedermache und kränke.
Ich würde mich als Journalist schämen, wenn
So viel theoretisch denkbar, wenn ich Fake News produzieren würde, wenn ich Menschen zu Unrecht beleidige oder diskreditiere. Also da ist die Skala wirklich offen.
Jetzt haben Sie natürlich gesagt, theoretisch, das ist auch richtig so. Also Sie sehen sich dessen nicht verdächtig.
Nein.
Okay. Warum habe ich das jetzt gefragt? Weil es in Ihrem Buch auch sehr stark darum geht, welche Rolle Journalismus in dem ganzen Politbetrieb einnimmt. Gucken wir doch nochmal auf die Rolle des Journalismus in dem ganzen Fall Martin Schulz. Sie haben ja auch schon das eine oder andere gesagt. Sie hatten aber auch eine Textstelle in dem Buch, die fand ich ganz frappierend. Die hören wir jetzt gleich mal.
Es gab im Sommer 2017 gewiss keine gezielte Anti-Schulz-Kampagne, bei der sich mehrere Medien zusammengeschlossen hätten, um den Kandidaten oder die SPD zu vernichten. Aber es traute sich irgendwann auch kaum jemand mehr, den entstandenen Mehrheitstenor zu durchbrechen. Es war nicht die Kritik an sich, die mich überraschte. Vieles sah ich ähnlich kritisch. Es war vielmehr die Einstimmigkeit und Eintönigkeit, mit der diese vorgetragen wurde. Zugleich erinnerte ich mich an eigene, ähnliche Reflexe in der Vergangenheit. Wenn die Mehrheit der Kollegen einen Ton für die Berichterstattung angestimmt hat, ist es mühsam, bisweilen gar unangenehm, eine andere Melodie zu singen.
Da würde ich gerne von Ihnen mal wissen, wenn Sie sagen, dass jemand eine Richtung vorgibt und die Journalisten sozusagen gehen dahinter her und man hat Schwierigkeiten, dagegen zu halten, dann frage ich, wo standen Sie? Hatten Sie mal das Gefühl, oh, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht selber da sozusagen mitreißen lasse? Oder hatten Sie einen Mechanismus, dass Sie gesagt haben, ich habe das geschafft, einfach bei mir zu bleiben und nicht dieser Versuchung nachzugeben, der Herde nachzulaufen?
Ich bin in der Vergangenheit schon ganz oft der Herde nachgelaufen, weil selbst wenn man leicht einen anderen Eindruck von, was weiß ich, einem Event, einer Kampagne, einem Gesetzentwurf hat und man merkt, also es wird einfach von allen anders gesehen, dann erfordert es Mut, Zivilcourage und zum Teil auch die Bereitschaft, irgendwie Lästereien und Häme einzustecken, sich anders zu positionieren und anders zu schreiben. Was die Schulz-Kampagne angeht, da war ich fein raus, weil ich während der Kampagne nicht darüber geschrieben habe. Die Besonderheit dieses Projekts war ja quasi, während sie läuft, alles mitzubekommen, während der Zeit nicht drüber zu schreiben, aber dafür nach der Wahl wirklich alles schreiben zu können.
Wie sind Sie eigentlich vorgegangen? Sind Sie sozusagen mitgegangen und haben dann gesagt, ich mache das nachher wie so eine Art Protokoll, wie ein großes Protokoll, schreibe ich alles hin, was ich gesehen habe. Teilweise werde ich später auch kommentieren, stellenweise aber auch nicht. Oder haben Sie ausgewählt, was Sie mit reinnehmen und haben andere Dinge weggelassen?
Stinklangweilige Termine, die überhaupt keine Aussagekraft hatten, habe ich weggelassen. Und natürlich, also das ist allein schon deshalb kein hundertprozentig objektive Arbeit, weil selbst wenn Sie einen protokollarischen Stil verwenden, natürlich auch die Auswahl absolut subjektiv ist. Es gab aber zwei Sachen in dieser Kurzvariante meiner Recherche, nämlich eine Spiegelreportage Anfang Oktober. Mhm. Da habe ich tatsächlich fast nur protokolliert, wohl wissend, dass, wie gesagt, die Auswahl da schon subjektiver Eingriff ist. In diesem Buch habe ich das alles versucht, nicht nur zu protokollieren, sondern auch zu analysieren und auch das ein oder andere aufzuschreiben, was mir nach fast 20 Jahren Politikjournalismus, unabhängig von Martin Schulz und der SPD, auf der Seele war.
Trotzdem habe ich mich eben gefragt, nimmt man manche Begebenheiten rein und lässt andere weg? Ich sage Ihnen auch, an welcher Textstelle ich mich das besonders gefragt habe.
Ja.
Da hören wir gerade mal rein.
Oh, da muss ich kurz meine Frau anrufen und Bescheid geben, sagt Schulz und zückt sein Handy. Seit vielen Jahren meldet er sich vor jedem Abflug kurz bei seiner Frau und dann erneut gleich nach der Landung. Das Ritual stammt aus der Zeit, als Schulz fast täglich durch Europa düste. Ein weiteres Ritual ist, dass Hippo ihn auf jedem Flug begleiten muss. Hippo heißt sein kleines Plastiknilpferd, das fast immer in seiner Sakkotasche steckt. Das weitgereisteste Hippo aller Zeiten, sagt er über seinen Talisman. Manchmal streichelt er die Plastikfigur nach der Landung und sagt, du hast uns mal wieder glücklich zu Boden gebracht.
Da habe ich mich gefragt, Sie reden ja auch mit Kollegen, auch mit Ihren Spiegelkollegen, und haben Sie über diese Stelle mal nachgedacht, ob Sie die verwenden wollen oder nicht, oder ob man die verwenden muss?
Nee, weil das für mich ihn in seinen kleinen Spleens und Besonderheiten charakterisiert. Und deshalb habe ich sie aufgeschrieben.
Ist ja auch vollkommen korrekt, weil man eben das Ganze auch protokollarisch sieht. Dennoch habe ich so bei mir gedacht, der macht sich hier auch ein Stück weit unmöglich oder vielleicht sogar lächerlich. Es gab da noch ein paar andere Stellen im Buch, wo ich dachte, der kennt da wirklich irgendwie kein Halten. Und da habe ich mich eben gefragt, ob man da als Journalist einfach mal drüber nachdenkt, so nach dem Motto, was mache ich eigentlich mit sowas?
Ich denke ständig über meine Arbeit nach, und der Grund, warum ich eine solche Szene aufgeschrieben habe, es ist nicht meine Aufgabe, für ein Image von Martin Schulz zu sorgen. Weder, dass er positiv, noch, dass er negativ dasteht. Ich fand die Reaktion auf das, was ich mit dieser Schulz-Story gemacht habe, hochinteressant und im besten Sinne quasi dem entsprechend, was ich erreichen will. Es gab Leute, die wie Sie offenbar völlig befremdet sind und negativ dem Objekt der Berichterstattung entgegenstehen. Es gibt aber auch Leute, die sagen, das hat mir Seiten gezeigt, die ich bisher nicht kannte. Er hat bei mir durch das, was Sie beschreiben, hinzugewonnen. Beides habe ich erreicht, absolute Ablehnung und quasi Umarmung. Und das ist für mich ehrlich gesagt das Schönste.
Natürlich ist man nicht für ein Image ist man nicht verantwortlich, weder in die eine noch in die andere Richtung. Aber die Frage ist doch, ist der Journalist am Ende auch Mensch und hat mal eine Gewissensfrage, auch wenn er die dann rein journalistisch wieder beantwortet. Nichtsdestotrotz sind wir ja auch nicht irgendwelche Journalisten, ja. Maschinen, sage ich jetzt mal so. Das hat mich interessiert an Ihnen.
Ja, natürlich. Also ich glaube, dass ich bei aller Klarheit im Urteil über die Fehler von Martin Schulz letztlich empathisch auf ihn blicke und auf das, was ihm da auch zum Teil unverschuldet widerfahren ist. Und das ist für mich das Allerwichtigste, den Leuten, über die ich schreibe, bei aller professionellen Kritik ihre Würde zu lassen. Und ehrlich gesagt, eine Szene wie mit dem Hippo, die Sie eben beschrieben haben, die führt dazu, dass offenbar Leute wie Sie ihn dadurch befremdlich finden. Andere sagen, was für ein toller Typ. Und genauso ist es gut.
Was hat er selber denn gesagt zu dem Buch?
Er hat gesagt, dass es ihn sehr, sehr aufgewühlt hat, das Buch zu lesen. Und ich meine, wenn man dieses große Drama liest, dann ist man, selbst wenn man nicht betroffen ist, glaube ich, schon berührt davon. Wenn man selber dieser Protagonist ist und so dieses, glaube ich, dramatischste Jahr in das zumindest ein Einzelner in der Bundesrepublik erlebt hat, das wühlt auf. Und gleichzeitig ist er versöhnt mit dem Projekt, weil er weiß, dass ich mich an alle Absprachen gehalten habe. Und es wühlt ihn auf und trotzdem findet er es okay, glaube ich.
Das war HR Info, das Interview. Mein Name ist Heidi Radwilas. Ich habe heute gesprochen mit Markus Feldenkirchen. Er hat ein Buch über die Kampagne von Martin Schulz im Kampf um das Kanzleramt geschrieben. Wenn Sie das Interview nochmal nachhören möchten, dann können Sie das unter hrinforadio.de.